Hallo und herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast, der sich berühmte Musik aus berühmten Fernsehsendungen klaut. Endlich wieder neue Folgen auf iTunes, Spotify und YouTube. Und heute klappen wir die Showtreppe für den Mann aus, der die Showtreppe quasi erfunden hat. Ich verändere mal kurz meine Stimme. Thomas Gottschalk hat mal gesagt, Holm ist der Koch, ich bin der Kellner. Holm gehört seit über 40 Jahren zu den bekanntesten Fernsehfilm- und Eventmachern in Deutschland. 1972 startet er als Kabelträger beim NDR, wird schnell Regieassistent für große Produktionen, produziert sie irgendwann einfach selbst. 1981 erfindet er mit Frank Elstner Wetten, dass und entwickelt mit Thomas Gottschalk. Na sowas. 1993 wird er Produzent der ersten Late-Night-Show im deutschen Fernsehen. 1998 kreiert er für und mit Günther Jauch die erste Millionenshow. Frank Elstner, Thomas Gottschalk, Günther Jauch, diese Legenden konnten entstehen. Dank dir, Holm. Seit den 80ern dreht er außerdem Kino- und TV-Filme, kreiert große Firmen-Events und unterrichtet auch noch als Gastdozent an Medienakademien und Universitäten, gibt Seminare zum Thema Rhetorik und Motivation. Und heute, meine Damen und Herren, ist er hier, steht bereit, die Showtreppe hinunterzugehen und aus seinem Leben zu erzählen. Hier ist Holm Dressler.
Ganz wichtig. Ja, genau. So, da muss so 15, 20 Sekunden, bis ich unten an der Treppe angekommen bin.
Erzähl uns doch mal, wo kommst du her und was waren so deine Träume in deiner Kindheit?
Ja, also wenn ich mich recht erinnere, war mein allererster Berufswunsch, den meine Eltern mir denn immer wieder zitiert haben, dass ich ihnen so als 6-7-jähriger Junge sagte, Künstler auf dem Pferd. Das war schon damals etwas Besonderes, warum ich nun ausgerechnet, welche Vorstellung ich hatte, das Pferd musste dabei sein. Und Künstler auf dem Pferd fand ich sozusagen das Erstrebenswerte. Nun, und später ist es dann eigentlich immer so gekommen, dass ich immer Gelegenheiten ergriffen habe. Ich hatte nie richtig wirkliche Lebensplanungen. Ich bin unheimlich gern zur Schule gegangen, nicht weil ich da besonders gut war, sondern ich bin da einfach immer durchgerutscht mit 3 oder 4 und das reichte mir völlig. Und irgendwann war die Schule vorbei, da habe ich gesagt, wie schade, ich habe das als großen Freizeitpark gesehen, diese Schule. Dann habe ich das verlängert bis zum College, wo ich Abi gemacht habe. Und dann kommt ein kleiner Wunderpunkt in meinem Lebenslauf, weil meine Eltern mich dazu genötigt haben, eine Banklehre zu machen. Und dazu muss man wissen, ich war parallel in einer Rockband. Und für die Rockband waren die Haare dann zu kurz und für die Bank waren sie zu lang. Da war ich also wirklich zwischen allen Stühlen.
Und wie hat das dann zusammengepasst?
Ja,
auf
genau.
Ein Pferd in die Bank reingeritten mit Rockgitarre. Kann man sich das so vorstellen.
Aber daraus sieht man schon, irgendwie habe ich dann während der College-Zeit eben, was du gerade sagtest, beim NDR Fernsehen, damals hieß das noch nicht ARD, Kabel getragen bei Fernsehaufzeichnung, Musik aus Studio B hieß damals die große Show. Und da habe ich dann verglichen Bank und Fernsehen und alles andere und dann war klar, ich mache das. Eine Alternative wäre noch der Urlaubsanimateur gewesen. Da hatte ich mich auch beworben, parallel, falls es mit dem Fernsehen nicht geklappt hätte.
Okay, also alle Möglichkeiten einmal sortiert. Was haben deine Eltern da gesagt?
Ja,
anstatt zur Bank zu gehen, lieber Kabelträger werden.
Das also die mussten schon eine hohe Leidensfähigkeit am Anfang beweisen, denn das lief nicht wie an der Perlenschnur. Gesagt, getan, hört sich gut an, war aber nicht so. Gesagt, 4 Jahre gedauert, dann getan. Also und das ist 4 Jahre, ich unter Existenzminimum gelebt habe von damaligen Freundinnen und Ähnliches. Und du weißt ja nicht, dass es 4 Jahre vorbei sind. Du machst ein Jahr und es wird nichts, dann machst du das zweite, das dritte, das vierte. Und alle haben gezweifelt und ich habe gesagt, eines Tages komme ich groß raus.
Also wolltest du berühmt werden? Das war klar.
Ja, am Anfang tatsächlich. Ich wollte Moderator oder großer Regisseur werden, unter dem ging nichts. Und als ich dann Thomas Gottschalk 1977 kennengelernt habe, damals als hoffnungsvoller Nachwuchsredakteur, habe ich relativ schnell gemerkt, dass einmal, was er kann, konnte ich nicht. Auf der anderen Seite, dass hinter den Kulissen, hinter der Kamera der Job auch wichtig ist und auch großen Spaß macht. Und ich habe den Vorteil, dass man mich auf der Straße nicht erkennt, was Thomas und alle anderen Konsorten manchmal schon als etwas belastbar empfinden.
Ja. Hat dich das irgendwann geärgert, dass der Gottschalk immer bekannter war als du, oder war das dann irgendwann okay?
Also ich hatte genug Streicheleinheiten, dass sozusagen da kein Zorn und schon gar kein Frust aufkam. Nein, überhaupt nicht, sondern mir war eigentlich auch klar, das hatte aber natürlich auch mit dem Vertrauen zu tun, was Thomas mir entgegengebracht hat und parallel dann eben auch Frank Elstner und später dann Günther ja auch. Dieses Vertrauen war so groß, dass ich ja alle Freiheiten eigentlich hatte, Dinge zu machen, Dinge zu entwickeln, zu erfinden. Und das übrigens nicht nur jetzt als Koch, das weiß ich von mir. Zum Glück habe nicht ich das gesagt, sondern der Thomas. Das wäre sehr vermessen. Sondern das funktioniert natürlich anders. Man macht Vorschläge, man macht noch einen, dann kommt ein anderer Vorschlag, dann macht Thomas Vorschlag, Günther oder wer auch immer. Und dann entsteht was. Genauso wichtig wie die Idee ist ja die Realisierung. Und da konnten sich alle Genannten auf mich verlassen, dass ich sozusagen eine Art Rückendeckung war.
Okay. Ja. Um noch mal ein paar Jahre zurückzudrehen, wie fand denn dieses erste Gottschalk-Dressler-Treffen statt?
Ja, dazu muss man auch kurz erzählen. Wie gesagt, 4 Jahre.
Nimmt übrigens alle Zeit der Welt. Wir haben hier keinen Regisseur im Hintergrund. Wir sind ja unsere eigenen Chefs. Das heißt, wir können uns Zeit nehmen, so viel wir
alles
wollen.
Alles klar. Also nach den vier Dürrejahren sozusagen, wo nichts klappen wollte, auch da muss man sagen, heute war ich dann Aufnahmeleiter, nächsten Tag war ich Fahrer, dann am dritten Tag war ich gar nichts mehr, dann war ich auf einmal Sprecher, dann hatte ich eine Gelegenheit, eine Sprachausbildung beim NDR zu machen, da gesagt, na gut, dann werde ich halt Sprecher. Ich war aber eingesetzt morgens 5 Uhr früh für Informationen für die Landwirtschaft und das hat mir dann auch nicht so gefallen.
Aber also, Landwirtschaft ist ja schon wieder näher am Pferd dran. Das heißt, ja, so schlecht ist es ja gar nicht.
Aber letzten Endes bin ich über verschiedene Wege in Baden-Baden gelandet, beim damaligen Südwestfunk. Und ich habe immer übrigens an alle Türen geklopft. Ich hatte nie Termine, sondern ich habe gesagt, klopf, klopf, herein. Ich bin's, ja, wer sind Sie? Und dann habe ich kurz erklärt, wer ich bin und was ich machen möchte. Und so schnell war ich auch nicht wieder rauszubekommen aus dem Zimmer, wenn ich mal drin war. Und daraus hat sich dann ergeben, dass der damalige Unterhaltungschef gesagt hat, na gut, dann bleiben Sie einfach mal hier. Wir haben gerade im Studio unten einen Moderator gecastet, der heißt Thomas Gottschalk. Und vielleicht könnt ihr ja was zusammen machen. Dann hat man uns einander vorgestellt, das ist Thomas, das ist Holm, jetzt macht mal was. Und daraus entstand die erste Computer-Game-Show im deutschen Fernsehen, nämlich die Telespiele. Wo wir damals mit dem berühmten Pong eine Show gemacht haben, erst im dritten und später dann im ersten.
Mhm. War das so ein bisschen Rockstar-Zeit? Kann man sich das so vorstellen? Weil, ich meine, das war doch revolutionär, was ihr da gemacht habt.
Ja, das war ausgehend im ersten Jahr haben wir nur Pong gespielt. Später haben wir dann alle möglichen Computerspiele erweitert. Man darf ja irgendwie nicht unbedingt Marken nennen, oder vielleicht kann man es also Atari oder was auch immer. Sega, das heißt, diese ganzen auch Motorrennspiele, die damals waren. Aber das Besondere war ja an den Telespielen, wie wir es gemacht haben, dass ein findiger Techniker des Senders entwickelt hatte, dass man nicht mit dem Cursor spielen musste, um den Schläger zu bedienen, sondern mit der Stimme, über ein Mikrofon. Je lauter man rief, umso höher ging dieser Schläger. Also musste man dosieren, rufen, schreien oder auch Trompete spielen oder Mundharmonika, was auch immer, oder mit Zähnen knirschen. Jedenfalls alles, jegliches Geräusch bewirkte, dass der Schläger sich bewegte. Und dadurch haben wir dann Spiele gemacht, übers Telefon natürlich, aber auch über Studiogäste, über Promi-Gäste. Und das Besondere waren, aus einem Menü von Archivaufnahmen des Fernsehens konnte sich der Sieger etwas wählen, ob das nun auch damals schon Otto Waalkes war oder Paul Anka, ob es die Beatles waren oder AC/DC. Das war der Gewinner hatte die Möglichkeit, Programmdirektor zu spielen. So, hört sich simpel an, aber hatte Erfolg im dritten, im ersten und war letzten Endes für mich und aber auch ein bisschen für Thomas der Durchbruch, dann später zum ZDF abgeworben zu werden, wo ich ja dann zunächst mit Frank Wetten das machte, mit Thomas na sowas. Später kam na siehste mit Günther dazu und dann war der Club zusammen. Und das hat immerhin die 80er und die 90er Jahre gehalten und auch die Anfang der 2000er, denn die SGL-Show, die erste Millionenshow im Fernsehen, ging ja bei RTL 6 Jahre lang bis 2003 oder 2004. Mhm.
Habt ihr euch beim Telespiele irgendwann mal so zwischendurch gedacht, ob ihr bescheuert seid? Also,
also Denken sozusagen, was machen wir hier eigentlich gerade? Nein, das lag uns fremd. Auch mir in meinem Naturell denke ich eigentlich nicht groß darüber nach, was ich gerade mache, sondern ich mache einfach sozusagen und ich stelle es nicht in Frage, auch im Nachhinein nicht, auch wenn etwas schief geht. Das ist übrigens das, wenn ich in Seminaren hoffnungsvolle Jungredakteure habe, sage ich immer, Freunde, ihr habt alle das Recht auf die eigenen blauen Flecke. Lasst euch sozusagen von niemandem sagen, tut dies nicht oder tut das nicht, macht es einfach. Und wenn es schief geht, so what? Es ist nicht schlimm. Die blauen Flecke, die tun weh und es ist auch ärgerlich, aber dann schwamm drüber, dann macht er eben das nächste Mal es anders. Nicht vielleicht besser, aber anders. So. Und so habe ich eigentlich auch Fernsehen verstanden. Thomas auch, der ist genau vom gleichen Naturell, wo er gesagt hat, wir nehmen das hier nicht so ernst. Wir dürfen das unseren Chefs nicht sagen, dass wir es nicht so ernst nehmen. Aber de facto nehmen wir es nicht so ernst. Einfach drauf los. Anders war dann übrigens schon der Frank. Auch später Günther, die waren schon etwas vom Klassenprimus her abgeleitet. Da musste etwas mehr Hand und Fuß haben als beim Thomas. Nur als Beispiel, als wir später bei sowas, ich merkte, dass er vor allen Dingen aus Dingen etwas machen konnte, wo er gefordert war. Deshalb haben wir natürlich auch Gäste eingeladen oder Ideen hatte ich gehabt, wo ich von vornherein wusste, dass das wird nicht klappen. Ja. Aber dieses besondere Form, alles durchcasten und nur was klappt im Fernsehen sollte gezeigt werden, fand ich eben schlecht. Sondern ich habe dann eben den vermeintlich größten Chor der Kanarienvögel eingeladen, weil der Besitzer behauptete, sie könnten als Dirigentenstab singen. Kann nicht funktionieren. Also ich gesagt, super die Nummer.
Herzlich willkommen.
Thomas nichts erzählt. Er sagte, jetzt sagst du gleich den größten Kanarienchor-Vogel an. Mal sehen, was passiert. Und die haben natürlich rumgezwitschert. Nichts passierte. Und dann war Thomas gefordert. Das war eine Live-Show. Und das war aber eine Sternstunde gedauert.
War der irgendwann mal sauer auf dich?
Na, irgendwann hat er schon auch mal angefordert, also nicht nur Nullnummern bitte, sondern auch Dinge, die bitte mal klappen, dass irgendwann jemand wirklich auch ins Fernsehen kommt, wo wir auch staunen und auch applaudieren können. Ja gut, nachdem ich auch dann nochmal einen Hund eingeladen hatte, der Mama sagen wollte, was er letztendlich auch nicht konnte, wo die Besitzerin aber versprochen hatte, dass er dies tun würde, wenn er nur genug Leberwurst bekommt. Aber wir hatten vorgesorgt, aber der Hund hat nicht Mama gesagt. Okay. Gut, es gab auch Dinge, die geklappt haben, wirklich.
Wie war das? Das wirst du 130.000 Mal schon beantwortet haben, aber warst du auch verantwortlich für die Baggerwette?
Also für die allererste schon, klar, also mit 81 haben wir ja Wetten, das begonnen und relativ schnell fand dann auch die erste Baggerwette statt. Ich kann mich erinnern, das war die Baggerwette, wo der Besitzer gewettet hat, dass er ein Feuerzeug anzünden könnte mit der Baggerschaufel. Und das hat geklappt, super, super und uns war klar, Baggerwetten sind Trumpf. Ja, mit den Baggerwetten. Aus denen ja dann Treckerwetten wurden, Hubschrauberwetten, alles Mögliche noch. Was auch, ich schweife mal kurz ab, später als Wetten das längste Geschichte war und ich mit Frank zusammen saß, wir irgendwie die Idee hatten, weil die Baggerwetten so gut funktionierten, dass wir sagten, vielleicht machen wir eine neue Show und die heißt nicht Wetten das, die heißt Alles was. Alles was, Punkt, Punkt, Punkt. Und zwar alles, was Bagger können. Und die nächste Show ist alles, was Hubschrauber können. Die nächste ist alles, was große Schiffe können. Wir hatten uns dann also eine große Show mit großem Gerät vorgestellt. Die scheiterte aber den Kosten.
Oh. Aber wenn du das so sagst, dass ihr mal kurz easy zusammensaßt und eine Show entwickelt habt, waren da die Zeiten damals noch anders, dass man dann einfach irgendwie kurz zum ZDF laufen konnte und sagen könnte, hey, wir haben da übrigens
drei Sendungen, die wir eingangen.
Und jetzt haben wir Wetten, das gemacht.
Also, war alles was.
Wurde das mit Handkuss entgegengenommen oder musstet ihr da auch kämpfen?
Auch dazu etwas auch Grundsätzliches, was damals galt wie heute es galt. nicht das Logo eines Senders ist wichtig, sozusagen, dass man zum ZDF geht, zur ARD oder später zu RTL Sat.1. Die Menschen dahinter, die sind wichtig. Und das habe ich immer beherzigt. Das heißt, ich bin nie einem Sender loyal gewesen, aber Menschen sehr wohl. Und wir hatten das Glück in der großen Zeit der Show der 80er, 90er Jahre und auch der Anfang der 2000er, dass wir das beim ZDF einfach der Unterhaltungschef, der damals eben auch beim Baden-Baden da war, der Wolfgang Penck heißt der, mittlerweile 82 und mit ihm sehr befreundet dann auch noch, wir besuchen einander, der hatte genau genommen das Gefühl, er will schon Einfluss nehmen als Unterhaltungschef, muss er auch, aber er lässt eben auch die Leine laufen. Er hält nichts für unmöglich und das ist wichtig. Heute haben wir Verantwortliche in den Sendern, leider, die ein bisschen zu sehr Angst haben. Nämlich Angst, etwas verkehrt zu machen, falsch zu entscheiden. Und diese Angst lähmt, die lähmt total. Dann ist das Nein, machen wir lieber nicht, natürlich viel schneller gesagt als, ja, die werden mich ja alle steinigen, aber wir machen das. Das ist sozusagen, das war die Goldgräberzeit der Menschen, die einfach nicht diese panische Angst hatten vor Quoten oder vor Misserfolgen. Und das ist schade. Und dadurch wird heute alles dreifach, vierfach getestet, bis auch der Letzte Nein gesagt hat, so ungefähr, nicht der Letzte, ja. Oder aber es wird alles kopiert. Da wird es eben noch eine Castingshow, noch eine Quizshow und noch eine Musikcastingshow, nochmal ein Mix und dann Sommerhaus der Stars, Winterhaus der Stars. Und dadurch denkt man auch, das ist irgendwie alles schon mal da gewesen. Und leider denkt man es nicht nur so, denn es war ja auch alles schon mal da. Mhm. Die heutigen Senderverantwortliche kriegen die Panik, das Weiße kann man in ihren Augen sehen, wenn ich hinkomme und mit neuen Ideen, die noch nirgendwo getestet wurde, aufschlage. Dann kriegen die Herzklopfen, müssen ihre Herztropfen nehmen. Dann kommt der Dressler mit neuen Ideen, der in keinem Land der Welt gelaufen ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das darf doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Und da hat man mir schon ein paar Mal
gesagt, macht dir das dann noch Spaß?
Komm lieber mit einer Idee aus Frankreich oder aus Polen oder meinetwegen aus Israel, aber nicht mit einer eigenen.
Okay. Aber du klingst jetzt so, wie wenn du trotzdem noch motiviert in die Büros reinläufst, die Türen aufmachst und sagst, hallo, könnte ich mich mal setzen, ich hätte eine Idee. Nur sind die Gespräche wahrscheinlich hartnäckiger geworden, oder?
Ja, nein, es ist die Akquise, so nennt man das. Ja, das heißt, da sind wir wie die Vertreter mit einem kleinen Köfferchen unterwegs. Oder auf der Stirn steht Ideen, 1A, Ideen, neue Ideen, sozusagen. Wie früher die Verkäufer etwas rausgeschrieben haben. Das ist mühsamer geworden, leider. Und das hat auch damit zu tun, dass in den Sendeetagen zunehmend Entscheidungsträger sitzen, man muss es einfach auch so sagen, nicht den Mumm in den Knochen haben, einfach Verantwortung zu übernehmen, auch mal wenn etwas nicht klappt. Sie wollen garantieren, dass es klappt und sie planen selbst ihren Stuhl, auf dem sie sitzen, auch immer nur kurzfristig, so für 1-2 Jahre, weil sie dann schon denken, wer weiß, wo ich dann bin, also brauche ich den sofortigen Erfolg. Das heißt, hat man auch keine Geduld, weder mit Formaten, aber auch nicht mit Moderatoren, auch nicht mit jungen Leuten, das muss sofort auf den Punkt sein und wenn nur ein bisschen Gegenwind kommt, dann hat dich keiner mehr lieb.
Hast du mal so richtig eins auf den Deckel bekommen, weil ihr zu weit gegangen seid?
Also auf den richtigen Deckel, es kommt immer darauf an, weil ich das nie so als tragisch empfunden hatte. Ich wurde ein paar Mal zum Programmdirektor zitiert. Doch, das kann ich mich schon erinnern. Da kam dann irgendwo der Anruf.
Dressler!
Ja, genau, das halte durch die Flure. Ich musste wieder antreten. Das war also gar nicht so sehr, sage ich mal, vielleicht für Formate, die nicht funktioniert haben. Das war eher in der Besetzung, als wir Brigitte Nielsen auf der Couch hatten und der Chair in Strapsen. Das waren dann die Momente, wo ich antreten musste und die Frage beantworten musste, Dressler, was haben Sie sich dabei gedacht?
Das heißt, du durftest die Outfits aussuchen?
nicht direkt die Outfits, aber mir war es wurscht, wie die kommen, sozusagen. Da gab es in der Comiczeitung, gab es dann früher so einen Begriff, komm wie du bist Partys. Das heißt, du wurdest angerufen, egal was du anhast, du kommst jetzt so wie du bist, komm wie du bist. Das war meine Welt. So konnten auch nicht die Künstler anziehen. Und Cher in den Proben damals, kann ich mich erinnern, die hatte
gar nichts an.
Fast nichts an, ein Stringtanga und darüber irgendwie so einen Tüll. Und da haben wir schon gedacht, naja, könnte schwierig werden. Da haben wir aus Moltonstoff, aus Dekostoff, so ein Tanga oder so einfach einen Lendenschurz gebastelt und haben den um diese arme Frau da gebunden. Die hat fürchterlich gelacht und sagt, fucking Germans hier. Oder crazy Germans. Aber das war immer noch zu kurz und zu wenig. Und in derselben Show eben Brigitte Nielsen mit der ausladenden Oberweite, die sich an Thomas rangewanzt hat. Und später kam Mickey Rourke dazu, der die Füße auf die Couch gelegt hat.
Da war alles mit dabei. Und alles an Dressler-Gegenargumenten.
Dressler musste zum Programmdirektor. Und Besserung gelogen.
War da Thomas auch dankbar, dass du das dann abbekommen hast?
Ja, das war die berühmte Rückendeckung. Genau. Ja. Er hat gesagt, mach du das mal. Ich bin der Kellner.
Was war noch so eine Situation, die dir in den ganzen Jahren im Kopf geblieben ist?
Später hieß es ja immer, wenn die großen Stars aus Amerika, die wollten nicht die ganze Zeit auf der Couch bleiben.
Die fanden das langweilig.
Und die Entschuldigung war immer, der Privatflieger geht. Ja. Sie müssen noch den Flieger bekommen. Und genau genommen bin ich dafür schuld, weil ich das irgendwann mal vorgeschlagen habe, einem Stargast, nämlich Richard Gere. Was war passiert? Richard Gere, das war noch zu Frank Elstners Zeiten, also vor Thomas Zeiten, wollte seinen Film promoten. Und der Frank hat von Anfang an eigentlich gesagt, bei mir wird nichts promotet. Mhm. Das heißt, kein Film, kein Buch, kein Tournee, kein Konzert. Entweder kommen sie, dann kommen sie, weil sie Spaß dran haben an der Show und dann machen sie auch die Show mit. Wenn sie aber nur kommen, um etwas zu promoten, dann möchte ich sie nicht haben in meiner Show. Da war er ziemlich hart, während ich und Thomas später übrigens ganz andere dachten, weil wir das immer so als Zug-um-Zug-Geschäft, als Geben und Nehmen dachten. Aber das war da zu der Zeit und ich wollte aber unbedingt den Richard Gere haben und habe dem Richard Gere versprochen, vorher, damit er kommt, wir machen Promotion. Und zum Frank habe ich gesagt, wir machen keine Promotion. Und ich hatte irgendwie gehofft, er kommt vom Himmel, kommt dann schon irgendwie die Hälfte an. Und dann erledigt sich von selbst oder man vergisst, was ich mal gesagt habe.
Nein.
Jedenfalls, die Sendung lief gut. Der Richard Gere war am Anfang gleich dran und er war guter Laune. Aber je länger die Sendung wurde, wurde er unruhig auf dem Stuhl und war auch zornig. Warum merkte ich, wurde zunehmend schlechter Laune. Und dann in eines dieser Showpausen, also wenn Musikstars auftreten, hat er mich zu sich zitiert, sozusagen auf die Wettcouch. Und dann hat er gesagt, wenn ich nicht sofort Promotion machen kann, verlasse jetzt den Raum. Dann stehe ich auf, mir ist das völlig wurscht. Ich mache jetzt diesen Film. Dann bin ich zum Frank, das war noch eine Minute bis zum Ende des Showteils, und sage, du Frank, räusper, wir müssen jetzt mal eine Klausnahme machen. Es war zwar anders besprochen, aber jetzt müssen wir diese Promotion machen. Nein, da kommt nicht in Frage. Showteil zu Ende. Ich habe dem Richard so den Daumen gezeigt, aber der Frank war ja noch gar nicht einverstanden. Also haben wir mutig den nächsten Showteil abgewartet. Ich wieder versucht zu vermitteln, aber mir war klar, wir müssen da einen Film zeigen. Und dann habe ich Frank so weit bekommen, pass auf, hier steht mein Ruf in Hollywood sozusagen auf dem Prüfstand. Du musst jetzt einfach mal das zulassen. Und dann bin ich zu Richard Gere und sage, wir machen nach diesem Showteil die Filmpromotion und nicht nur das, sie dürfen dann auch gehen, sie müssen nicht bis zum Ende der Show bleiben, aber wir müssen eine Art Ausrede finden und mein Vorschlag wäre, dass wir einfach behaupten, sie müssen zum Flieger, weil der sozusagen Nachtflugverbot hat und sie müssen los, das wird jeder verstehen. So haben wir es dann auch gemacht. Richards Laune besserte sich. Wir haben den Filmausschnitt gezeigt. Frank hat den einfach über sich ergehen lassen. Keine einzige Frage zum Film gestellt. Einfach, egal, ist einfach. So. Und dann aber hat dann der Frank die Brücke gebaut und Richard, sie müssen zum Flieger. So. Und dann war diese Nummer dann erledigt. Aber nicht wissend, dass hier ein Präzedenzfall geschaffen wurde, der künftig alle großen Stars verleitet hat, ich muss zum Flieger, weil sie wussten, man muss nicht bis zum Ende der Show bleiben.
Man wird ja, oder es wird ja immer wieder erzählt von vor allem dieser Zeit, ich erinnere mich an Klaus Kinski, die ja teilweise brillant vor der Kamera waren, aber dahinter fürchterlich. Und da gab es ja auch so ein paar Moderatoren, da war das ähnlich.
Ja, wir natürlich.
Hast du da selber Erfahrungen gemacht?
Ja, natürlich, bei Thomas. Das war zur Zeit von Na Sowas mit Thomas Gottschalk. Auch das war ja eine Live-Show, 1930 bis 2015. Kuriositätenkabinett, einfach mit Hunden, die Mama sagen konnten. Und Kanarienvögel, die gemeinsam aufgetreten sind. Und wir hatten auch immer einen Stargast sozusagen. Und einer dieser Stargäste war dann eben Klaus Kinski angesagt.
Konnte der Mama sagen, dann wäre das Ganze nicht mehr aufgegangen.
Und wir wussten schon, dass da dem ein bestimmter Ruf, ich kannte ihn vorher nicht, aber wir wussten schon, auf was wir uns da einließen. Aber auch da sind wir eigentlich nicht voller Angst und Gott, oh Gott, oh Gott, wer kommt da? Sondern sagen, ja, vielleicht auch perfekt für Thomas, sozusagen, dass sozusagen so ein quergebürsteter Gast kommt. Warum nicht? Ja, mit dem Mann. Jedenfalls war es so, dass die Sendung um 19.30 Uhr live auf Sendung ging, immer. Und wir dann, um einfach zu wissen, dass der Stargast da ist, immer gebeten haben, sie sollen eine Stunde vorher im Studio sein. Mhm. Einfach aus Sicherheitsgründen. Eine Stunde vorher, da machen wir uns keine Sorgen. Also, und da kam der Klaus Kinski damals mit einem Vertreter der Filmfirma, denn auch das war natürlich am Ende Promotion, warum er aufgetreten ist. Und der war nicht 6:30, sondern so 6:10 da und wollte gleich ins Studio und sagt, komm, lass es uns hinter uns bringen, lass es uns machen. Dies ist eine Live-Sendung, Herr Kinski, und die beginnt um 7:30. Und dann haben wir erst noch ein paar andere Programmteile und die sind so gegen 8 dran. Und der schaut auf seine Uhr, gegen 8, und jetzt haben wir 6:10. Dann hat er mich angefaucht. Was ist mir denn einfiel, jetzt schon hier zu bestellen? Was ist denn hier los und überhaupt und dies und jenes? Und ist wütend abgerauscht. Also aus dem Studio wieder raus, mit wehenden Haaren, weg war er. Und ich habe noch hinterher gerufen, aber dann bis nachher.
Bitte!
Aber er hat gar nicht mehr geantwortet. Und der Vertreter der Filmfirma war auch bleich. Der ist irgendwo verschwunden in die Toilettenräume. Jedenfalls bin ich dann zum Thomas gesagt, mit dem Klaus Kinski, Häusler, mal sehen, ob er kommt. Ich weiß nicht, ob er wiederkommt. Hat es ihm kurz erzählt, was war. Und hat dann gesagt, ja, notfalls müssen wir die Nummer davor etwas länger machen und die Nummer danach etwas eher anfangen. Gucken wir mal, was passiert. Er kam letzten Endes um 7:50 war Kinski wieder da, ließ sich ordentlich ankabeln, wartete seinen Auftritt ab und dann kam es aber zu einem legendären Auftritt von Klaus Kinski in Na Sowas mit Thomas Gottschalk. Das habe ich auf meinen YouTube-Kanal geladen, ist der Beitrag mit den millionsten, fachsten am meisten geklickt wurde, seitdem ich ihn geladen habe, weil einfach der Kinski den Thomas hat auflaufen lassen. Und man muss es sich einfach mal ansehen. Der Thomas versucht zu retten, was zu retten ist. In seiner Art, auch jetzt für ihn nicht irgendwie peinlich, aber er hat den Kinski nicht greifen können. Mhm. Und der Kinski hat sich einen Spaß daraus gemacht, immer wieder zum Thomas zu sagen, ich verstehe nicht, was Sie sagen. Ja. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Das müssen Sie jetzt nochmal wiederholen. So. Also er hat den
was ein Arsch.
Ja, wirklich, was ein Arsch. Genau. Aber auch ein Highlight der Fernsehgeschichte, garantiert.
Hat dir Thomas danach noch was gesagt? War der frustriert oder wütend?
Nein,
oder?
Nein, das geht bei ihm rein raus. Der ist ja ein Radiomann. Er ist einfach ein perfekter Radiomann. Und wenn einfach nicht will, und es gibt ja durchaus unsere Pappenheimer auch in den prominenten Stars, wo er auch sowas gewohnt ist. Auch ein Elton John ist nicht von einfachen Eltern sozusagen. Oder eine Grace Jones. Auch zu beiden gibt es Anekdoten. Also da gibt es mehrere, wo einfach der Thomas auch seine Erfahrungen mit hat. Und da an dem prallt das ab. Der sagt, okay, wenn die Leute es lustig fanden, fand ich es
alles gut.
Ja, alles gut. Genau.
Hast du Gottschalk auch mal in einem Moment erlebt, wo er diese Leichtigkeit verloren hatte und ihr in Ernst?
Das haben wir alle erlebt. Das war natürlich der Unfall mit Samuel Koch. Da haben wir, und das war übrigens eine von Thomas immer von Anfang an befürchtete Situation, wo er uns allen gesagt hat, macht euch keine Sorgen um mich vor der Kamera. Ob ein Gast etwas sagt, ob der Umfeld was auch immer, oder ob der schlechte Laune hat, macht euch keine Sorgen, ich mach da
ich
was.
Ich mach das schon.
Ich mach das schon. Mit zwei Ausnahmen, hat er gesagt. Wenn wirklich ein Unfall passiert, wo selbst meine große Klappe nichts mehr helfen kann, dann habe ich auch keine große Klappe dann. Wenn wirklich ein ernstzunehmender Unfall passiert. Oder man kann es ruhig an der Stelle sein, er hatte auch immer Angst, dass er irgendwie im Zentrum eines Art Überfalls in eine Live-Show war, wo Terroristen oder irgendwelche verrückte Köpfe irgendwo kommen, um ihn irgendwie erpressen, weil seiner Familie vielleicht im Hintergrund irgendwie Gefahr droht. Dieses Szenario, das hat ihn immer mitgenommen, dass er das nie erleben will, aber eben auch keinen Unfall. Und als das mit Samuel Koch passierte, da wusste ich, jetzt ist dieser Fall eingetreten, den er immer befürchtet hatte. Und er hat ja auch nicht versucht, da die große Klappe zu machen. Denn da hat er auch einen Instinkt dafür, die richtigen Worte zu finden. Die Sendung wurde ja abgebrochen. Das Einzige, was ich dann gesagt hätte, dass man das zum Anlass nimmt, mit Wetten, dass eine Art Sabbatjahr zu machen, um dann wiederzukommen. Das war der Fehler ein bisschen. Dass man zu schnell wieder zur Tagesordnung gehen wollte, was dann nicht so wirklich geklappt hat. Mhm. Aber das war der Moment, wo dann Thomas große Klappe nichts hat bewirken können.
Habt ihr euch dann noch beratschlagt? Also ich meine, wie ging es dir dabei?
Also auch da muss man sagen, ich habe immer als Produzent auch Wetten, dass Pausen gehabt, wo ich nicht für Wetten, dass verantwortlich war, lag einfach daran, dass ich parallel auch andere Sendungen produziert habe. Und das war eine solche Sendung, die ich von zu Hause gesehen habe, wo ich selbst nicht dabei war. Habe sie aber sehr, sehr gut im Gedächtnis und weiß auch, was mir durch den Kopf ging. Denn für die Wetten, für die ich verantwortlich war, war auch immer uns klar, das ist ja das Spielprinzip bei Wetten, das gewesen, wenn das auch eine Wette misslingen darf und auch soll. Das ist das Spannende einer Wette, der Ausgang ist offen. Mhm. Und bei einer Wette, die gelingt, war es sehr schnell vorstellbar, was man dann sieht. Mhm. Einfach. Aber was sieht man, wenn eine Wette nicht gelingt? Das war für mich immer wichtig, sich auch das vorzustellen. Was passiert denn, wenn die Wette nicht ging? Was sehe ich dann? Mhm. Und dadurch kamen viele verrückte Wetten nicht in Frage, die durchaus ernsthaft angeboten wurden von irgendwelchen Starfighter-Piloten, die mit dem Looping unter der Rheinbrücke fliegen wollten. Ja, sage ich, prima, das sieht klasse aus, wenn die es machen. Aber was sehe ich denn, wenn es nicht gelingt? Was sehe ich dann? Und dadurch war das schon klar, dass man so eine Wette gar nicht annehmen kann, nicht mehr annehmbar. Und als der, ich glaube, es war der Otto Walkes sogar in der Sendung mit dem Samuel Koch, als er dann diese Wette sich angehört hat vom Thomas, dass der sozusagen mit seinen Sprungstiefeln über entgegenkommende Autos springen wollte, habe ich mir automatisch als Reflex auch wieder vorgestellt, was sehe ich denn, wenn das nicht klappt? Mhm. Wird er überfahren? Und dann begann die Wette schon. Ne? Mhm. Aber ich weiß, dass ich genau diesen Reflex hatte, mir vorstellen zu wollen, automatisch, was sehe ich, wenn die Wette nicht klappt. Mhm. wir haben es gesehen, was nicht klappt. Und es wäre jetzt vermessen zu sagen, ich hätte die Wette nicht genommen. Denn auch ich war verantwortlich für 2, 3 Wetten, wo wir haarscharf an der Katastrophe vorbeigerutscht sind, wo im Nachhinein wir gesagt haben, boah, da haben wir aber Glück gehabt. Welcher Teufel hat uns gerückt, diese Wette anzunehmen? Mhm. Auch das war erklärbar. Quotendruck von außen, der führt zu Leichtsinn, weil man was Spektakuläres bieten wollte. Dann gab es immer wieder auch Wetten, dass schwache Zeiten. Es war schon an alles gerochen und alles gestapelt und es war kein Baggerfahrer in Sicht. So dass man dafür heraus eigentlich auch für Stunt-Wetten, die eigentlich reine Stunts sind, auf einmal verführbar war, so will ich das mal nennen. Also auch ich war verantwortlich für 2, 3 Wetten, wo wir ein riesen Glück hatten. Und hier deshalb bin ich nicht vermessen zu sagen, die hätten wir nicht genommen, denn im Nachhinein weiß man, dass der Samuel 3, 4 Mal angereist ist zu anderen Sendungen. Man hat das ernst genommen, man hat ihn immer wieder testen lassen, aber am Ende war man sicher, dass das klappt. Mhm. Man war vielleicht nicht so sicher, was sieht man, wenn es nicht klappt. Mhm. Das haben wir dahingestellt und dadurch ist das dann eine leider schon bis heute irgendwo eine tragische Geschichte geblieben, auch wenn Samuel Koch, mit dem ich auch gut befreundet bin persönlich, und Thomas sowieso, der Thomas unterstützt ja den Samuel hinter den Kulissen sozusagen uneigennützig bei allem, was der Samuel anpackt. Er hat seinen Weg gefunden, da hat ihm sein Glaube geholfen, Samuel Koch, den Weg zu finden. Aber es war schon letztendlich tragisch, ja, keine Frage. Mhm.
Wie und was hat der Quotendruck mit dir gemacht? Ich meine, du bist ja Kreativkopf und Zirkuspferdreiter. dich hat die Quote dann irgendwann auch erwischt?
Natürlich bei den Privatsendern. Bei den Öffentlich-Rechten noch gar nicht. Das war nicht der Punkt. Und ich habe, weil ich eben aufgewachsen bin und auch sozusagen immer Mentoren hatten, die auch ich dann ja mehr oder weniger in die Lehre gegangen bin bei denen und mir von denen viel abgeguckt habe und abgeschaut habe. Und aber da war mir schon. Ja gut, das war der Unterhaltungschef hauptsächlich, okay. Wolfgang Penck. Das war eigentlich auch meiner großen Mutter. Und von ihm habe ich mitbekommen, einfach, du musst in deinem eigenen Urteil sehr schnell auch sein. Wenn eine Sendung vorbei ist oder noch während sie läuft, muss dein Urteil sein. Sei so mutig und sage, prima, gefällt mir. Muss dich auch gar nicht schämen, dass es für Eigenlob ist. Wenn dir deine eigenen Shows gefallen, ist doch super. Aber wenn du auch etwas nicht gut findest, musst du das auch artikulieren, aber warte nicht den nächsten Morgen der Quote. Das war sein. Warte nicht ab. Ich weiß nicht, wie ich es gefunden habe. Dazu will ich erstmal die Quoten sehen. Und das ist der große, große Unterschied, auch wieder zu den heutigen Entscheidungsträgern, die genau das machen. Sie wagen kein Urteil aus ihrem Bauchgefühl, ob etwas gelungen oder misslungen ist, sondern warten die Quoten ab, um es belegen zu können. Ha, super Sendung, weil gute Quoten. Ha, Flop, weil schlechte Quoten. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil damit auch jede Kreativität im Keim erstickt wird, Dinge auszuprobieren, wenn immer alles errechnet werden soll. Manchmal ist in unserem Showbusiness 1 und 1 nicht 2, sozusagen. Das lässt sich nicht errechnen, sondern das muss man auch fühlen. Und dieses Gefühl haben viele nicht, vor allen Dingen leider nicht Entscheidungsträger. Kreative schon, aber bei den Quoten auch da später war es. Letztendlich ist auch an der Quotenfrage kurzfristig die Freundschaft zwischen Thomas und mir zerbrochen. Es gab ja eine Zeit der Funkstille, was wir einander nie hätten vorstellen können.
Was gibt's mit Thomas?
Dass das möglich gewesen wäre. Ja. Es war für eine gewisse Zeit lang tatsächlich der Fall. Was war passiert? Es war zur Zeit, als wir für RTL die erste Late-Night-Show auf Sendung brachten. Keiner wusste oder der Sender wusste nicht, was wir für Quoten damit erzielen können. Es gab sie ja noch nicht. Also hat man gesagt, Dressler, Gottschalk, wir haben das hier in München produziert und RTL, wie man weiß, sitzt in Köln. Hier da unten in München, wir geben mal eine Vorgabe, 1 Million Zuschauer pro Tag. Dann sollte das funktionieren. Das haben wir geschafft. Locker. 1,5 Millionen, 1,6, 1,5, 1,6. Also uns ging es gut. zu gut, wie diese Senderverantwortlichen RTL meinten. Den Brüdern da unten geht's zu gut. Machen wir mal die Zügel etwas straffer und verlangen von denen für das nächste Jahr 2 Millionen.
Boah.
Das Doppelte. Das haben wir nicht mehr geschafft. Es blieb bei 1,5. Wir haben sozusagen, was bisher ein herrliches Arbeiten war, war aber über Nacht auf einmal ein Stress. Denn natürlich erwartete man von uns diese 2, weil es ja vermeintlich gar kein Problem wäre. Aber es war ein Problem. Wir blieben bei unseren 1,5 Millionen und 2 haben wir nicht geschafft. Also fing das Rätselraten an, wie schaffen wir das inhaltlich? Was müssen wir verändern? Muss sich Thomas verändern? Und da merkte ich schon, da kommt auf einem von außen etwas rein, was bisher nicht der Fall war. Denn RTL verlangte von uns, damals war eine erfolgreiche Nachmittagsshow von Hans Meiser moderiert. Die hieß auch Meiser. Der hatte verschiedene kritische Themen in seiner Nachmittagsshow, auch hart recherchierte Themen. Und das nahm man uns zum Vorbild und sagte, was da am Nachmittag möglich ist, müsste am späten Abend auch möglich sein. Also vergesst eure Unterhaltungsshow-Ideen, sondern bietet dem Zuschauer ab sofort hart recherchierte Themen. Vergewaltigung in der Ehe, damals Kosovo-Krieg, die übelsten Dinge.
Genau.
Und da habe ich gesagt, denn der Sender mag recht haben, dass eine hart journalistische Late-Night-Show vielleicht besser wäre beim Publikum als eine locker flockige Unterhaltungsshow. Aber das sollte uns nicht weiter kümmern, denn du solltest so eine Show nicht moderieren. Und da merkte ich beim Thomas ein Schwanken. Er ist ja auch ein sehr engagierter Mensch, auch ein sozialer Mensch, ein politischer Mensch, der auf der einen Seite natürlich mir recht gab und sagt, warum soll ich das jetzt machen? Das andere war doch so gut. Aber sich auch ein bisschen, sage ich mal, geschmeichelt fühlte, dass der RTL von ihm das annahm, dass er das könne. Da habe ich dann immer, da war ich auf einmal der Stachel und habe dem Thomas gesagt, das ist doch nicht die Frage, dass du das nicht könntest. Du bist hochgebildet, du kannst das, aber du solltest es nicht tun, weil es sozusagen absurd wäre. Da gibt es genug andere. Du bist auf einmal vergleichbar mit anderen Journalisten und dein Alleinstellungsmerkmal verlierst du. Also gehen wir morgen zu RTL und sagen, machen wir nicht. Ganz einfach. Oder hat der Thomas mehr Ängste als ich gehabt? Ich habe ihm gesagt, wir gehen raus und die holen uns schon wieder rein. Denn Thomas sagte, das ist mir zu heiß. Die Gefahr, dass die tatsächlich dann diese Late-Night-Show kippen von heute auf morgen. Und diese Gefahr ist groß und ist mir schlimmer vorzustellen, als es wenigstens zu versuchen. Da habe ich dann gesagt, aber nicht mit mir. Dann war es der Tag. Dann da, wo ich zwar noch hinter den Kulissen als Produzent dabei war, aber nicht mehr operativ, weil ich wollte nicht recherchieren in Vergewaltigungsfragen oder in Kriegsfragen oder Kriegsverbrecherfragen. Da fühlte ich mich auch nicht fit genug dazu, auch wieder nicht vom Wissen her, aber ich wollte es auch, das hätte mir keinen Spaß gemacht. Also habe ich die Vertrauensfrage gestellt, dass dann in der Öffentlichkeit ein bisschen dargestellt würde, dass jetzt Dressler seinen besten Freund im Stich lässt, aber das war eben nicht so. Ich hätte mir damals von Thomas gewünscht, das Rückgrat zu sagen, nein, machen wir nicht. Die hätten uns schon wieder reingeholt. Bin ich sicher. So. Ja. Aber dazu kam es eben nicht. Was war dann? Die Redaktion damals von Hans Meiser, das Redaktionsteam übernahm die Late-Night-Show und sie hatten unsere 1,5 Millionen sehr bald halbiert. Es waren 700.000, 650.000, weit unter eine Million. Konnte nicht klappen, aber es ist ja auch kein Buch mit 7 Siegeln, warum das nicht klappen konnte. Also war klar. Und dann hat man eine Kehrtwendung gemacht, da hat man den damaligen Chefredakteur der Bild-Zeitung, Hans-Hermann Tietje, eingekauft, der damals vor allen Dingen mit Seite 3 Mädchen und mit Sex und Crime die Bild nach vorne brachte und hat dann gesagt, Sex und Crime muss rein. Das ist
ja, genau.
So, damit gesagt, getan schon wieder. Sie hatten die Quoten wieder über 1 Million, aber 2 auch nicht. Aber der Wurm war drin. Jetzt war diese Late Night gar nichts mehr. Und Thomas hat irgendwann die Segel gestrichen. Und ich hatte dann parallel die Late Night mit Koschwitz gemacht, parallel zu der Zeit. Also es war das zu weit zu den Quoten. Das hat dann geführt, Nur Thomas und ich hatten unseren Waldspaziergang, den man so schön nennt, dann relativ bald hinter uns. Und, ja. Und dann war die Freundschaft dicker als jetzt irgendwie die Auseinandersetzung mit RTL.
Gab es da eine Entschuldigung?
Es gab eine Reunion dann mit 50 Jahre Rock für das ZDF. Zwei ja. große Hallenshows, die wir gemacht haben.
Gab es bei dir im Leben Situationen, wo du das Gefühl hattest, hier geht's nicht mehr weiter, das ist wirklich schlimm?
Also, ja, nicht so in der Konsequenz, die du gerade ausmalst, dass ich wirklich dachte, es geht nicht mehr weiter. Das liegt mir auch fremd, genau. Und zum Glück, das ist Mentalität. Sozusagen dazu bin ich zu sehr Optimist, dass ich nicht diese zerstörerische Frage mir gestellt habe, geht es sicher weiter. Ich sage mal ganz persönlich gesehen, Gott sei Dank nicht. Ich war nie in gesundheitlichen Problemen, mir diese Frage stellen zu müssen. Davon bin ich immer verschont geblieben, sozusagen rein privat. Hatte damit also gesundheitlich nicht zu kämpfen, aber beruflich durchaus. Auch da gibt es eine Geschichte, wo der berühmte Blaufleck, den ich vorhin zitiert habe, sehr lange angehalten hat und zum Teil auch bis heute noch Auswirkungen hat, kleine Auswirkungen zumindest. Was auch da, um es zu erzählen, ich hatte, wie ich gerade gesagt habe, mit Thomas Gottschalk 50 Jahre Rockmusik, zwei große Hallenshows für das ZDF gemacht. Wir waren Riesenerfolge, quotenmäßig, Samstagabend mit Rockmusik, 6,5 Millionen Zuschauer. Das ist viel für Rockmusik, wie die Volksmusik ähnlich. Und was aber das Besondere auch war, dazu muss man wissen, wir Produzenten, die die Ideen haben und gehen zum Sender mit unserer Aktentasche und wollen dafür einen Auftrag haben. Wenn wir den Auftrag bekommen, sind wir die Idee los. Denn wir sind gefordert, die Idee mitzuverkaufen. Das heißt, auch nicht, wie hätten Sie es gerne, Dressler? Nein. Wenn Sie eine Idee haben und Sie wollen dafür einen Auftrag, verkaufen Sie uns mit dem Auftrag die Idee. Die Idee. Ja. Das heißt, Sie kriegen dann ein Budget, mit dem Sie Ihre Sendung machen. Sie müssen gut wirtschaften, damit daraus ein Gewinn überbleibt, sozusagen. Liegen Sie drüber, es ist Ihr Pech. Aber der weitaus wesentlichere Punkt auch an einer Verdienstkette von Formaten ist ja, was danach passiert. Kann man es im Ausland verkaufen? Kann man CD, DVDs? Kann man da was machen? Und das ZDF hatte wirklich sehr, sehr viel verdient mit den Rechten, die sie von mir bekommen mussten. Ich hatte keine Wahl. Das heißt, sie hatten Doppelplatin mit 50 Jahre Rock, sie hatten DVD, Auslandverkäufe. Sie haben richtig, richtig gut verdient, von dem Dressler nichts hatte. Aber so war es eben. Wir schalten jetzt 10 Jahre später, 2014, bin ich wieder zum ZDF und sage, wie wär's mit 50 Jahre Pop? Beginnen mit den Beatles. Bei Rock war es Bill Haley, Beatles 50. Auch. Und ZDF hat gesagt, super, machen wir. Große Show, erst auf Sat. 1 später.
Dressler, können wir Sie dann nochmal so über den Tisch ziehen. Das ist in Ordnung. Genau.
Und jetzt kommt der Punkt. Jetzt haben wir gesagt, und Dressler, wissen Sie was? Sie behalten alle Rechte. Wir wollen die gar nicht mehr. Und da hat das so eine Falle. Was ist da los? Wo kommt jetzt der Punkt? Wo kommt das Aber? Und das Aber kam. Für mich damals aber gar nicht so tragisch, wie es sich dann erwirken wollte in den Auswirkungen. Wir haben gesagt, Dressler, das ist auch wiederum nicht, wie es hätten Sie es gerne, sondern nicht nur das ZDF, auch AD, auch die Privatsender sind davon übergegangen, dass sie gar nicht mehr diese Rechtepakete packen wollen, kaufen wollen, in Schränken stellen, sondern sie wollen lizenzweise mehr oder weniger ausstrahlen. Das heißt, sie produzieren diese Popshow im Gras, gleichem Ornat, der gleichen Größe wie Rockshow, und wir wollen sie ausstrahlen dürfen im europäischen Raum als Lizenz. Dafür zahlen wir ihnen eine Lizenzgebühr. Die Rechte und auch die Verwertungsrechte, DVD, CD, bleibt alles bei ihnen. Das Problem ist, sie sind jetzt damit aber auch Veranstalter dieser Hallenshow. Das heißt, sie müssen für Plakate sorgen, sie müssen Tickets verkaufen. Und da war für mich schon auch instinktiv wieder, ich bin Fernsehproduzent, aber nicht Veranstalter. Das ist ein eigener Beruf. Und meistens sind Veranstalter auch ganz schöne Haudegen. Wenn ich an die legendären Veranstalter, die Stones-Konzerte machen oder AC/DC, also so ein Typ bin ich gar nicht, weil da wird mit 8 Mandaten gearbeitet. Also der Veranstalterberuf ist ein anderer als der Fernsehproduzent. Ja. Und da habe ich das auch gesagt, ich war doch nie. Und da machen Sie auch keinen Kopf. Sie nehmen sich örtliche Veranstalter, die machen alles für sie und dann ändert sich für sie gar nichts. Ich bin das Wagnis eingegangen mit folgender Konsequenz. 4 Wochen vor der Live-Sendung kam der von mir beauftragte örtliche Veranstalter und sagte, wir verkaufen keine Tickets. Obwohl das Line-Up stimmte, von Bee Gees bis Bonnie M, mit den Nählebenden bis Sunrise Avenue, wirklich Angesagte bis Borani, Maffei, Lindenberg, ich hatte sie alle. Aber warum auch immer, die für 10.000 Tickets eingerichtete Halle, wo ich so für mich kalkuliert hatte, 8.000 müsste man verkaufen, wurden nur 2.000 verkauft.
Oh Gott.
Ob das nun an mangelnder Werbung war oder weil die in Leipzig stattfinden sollte, vom ZDF auch gesagt, wir machen Wetten, dass in Leipzig und sie machen anschließend die Popshow. Es ist bis heute nicht ergründbar. Ich musste diese Show absagen. 4 Wochen vor der Show und mit den 2000 Tickets ging natürlich sofort in die Presse. Popshow gleich Flopshow, Dressler kann es nicht mehr, sozusagen. Scheiße. Aber auch da war jetzt mein Fokus erstmal, wie rette ich, was mache ich? Da kam das ZDF und sagt, pass auf, sag die Show nicht ab, verschieb sie einfach um ein Vierteljahr, dann brauchst du wenigstens die 2000 Tickets nicht zurückzahlen, dann haben die ihre Gültigkeit und wir trailern das Ganze nochmal stärker. Du nimmst dir einen anderen Veranstalter und machst einen zweiten Anlauf. Und so, bleibt nichts anderes übrig, versuchen das. Um es kurz zu machen, auch wieder keine Tickets verkauft, vielleicht 300.000 mehr. Ich musste nochmal absagen. Und damit war ich platt. Das heißt, die Firma, die ich hatte, musste insolvent anmelden. Weil um die Künstler auf die Plakate zu bringen, musste ich ja Verträge mit den Künstlern machen. Und das wieder bedeutete, dass ich Verträge auch mit Ausfallhonoraren ausstatten musste. Das heißt, auch wenn sie nicht aufgetreten sind, fielen doch die Honorare an, ähnlich wie bei Dienstleistern. Das heißt, obwohl niemand aufgetreten ist, obwohl niemand etwas gebaut hat, war trotzdem eine Million im Gegenwert von Rechnungen von da. Ja. Plötzlich konnte ich nicht leisten. Als ob das nicht genug wäre, kam dann die Staatsanwaltschaft München auf mich zu und sagt, Dressler, Sie haben die Insolvenz verschleppt. Denn Sie waren ja mit der ersten Sendung, die ausgefallen ist, schon platt. Sie hätten die zweite gar nicht mal anpacken dürfen. Damit haben Sie sich strafbar gemacht. Oh. Insolvenzverschleppung. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Da war der Punkt da, wo ich zwar nicht gesagt habe, ich komme hier nicht mehr raus, sondern eher gedacht, mich liebt keiner mehr, sozusagen. Und wie geschieht mir auch aus dieser ganzen Leidenschaft für dieses Format? Warum habe ich das nicht kommen sehen? Was natürlich immer bei Optimisten der Fall, die Gefahr ist, ob da irgendwelche Strömungen schon war. Aber es ist nun mal so, wie es gekommen ist. Es gab zum Glück dann keine öffentliche Gerichtsverhandlung, sondern ich musste mit einer sogenannten Strafzahlung einverstanden sein. Und dann gab es keine Verhandlung, aber die Firma war insolvent und die Popshow fand nicht statt. Und ich habe meine Wunden geleckt und wusste eben tatsächlich nicht, Gemini, war es das jetzt sozusagen? Gibt dir noch jemanden Auftrag? Zum Glück habe ich Aufträge bekommen, denn die böse Vorahnung, mich würde keiner mehr lieben, war unberechtigt, glücklicherweise. Ich nenne es mal so, ich hatte ein genug Leumund oder ein genug Kredit, auch bei den Fernsehsendern, die sagten, das ist doof gelaufen, dumm gelaufen, was machen wir zusammen?
Oh, das war super.
Ja.
Also es war ein kurzes Tief, aber nicht das Ende.
Nein, zum Glück nicht.
Kannst du daraus den Zuhörern noch einen Tipp geben? Was hat dir in dieser Zeit am besten geholfen? Weil, ich meine, wir sind jetzt gerade auch wieder mittendrin in der Krise. Was bringt
uns da was? Die mich natürlich auch trifft. Auch mir sind Aufträge weggebrochen. Also, da sage ich immer so kreativ, oder mir persönlich habe ich das immer gesagt, so kreativ ich mit Formaten umgehe, mit Fernsehformaten, so kreativ muss ich auch mit dem eigenen Leben umgehen. Das heißt, wenn es gut läuft, ja, bloß nicht sozusagen abheben. Das habe ich, glaube ich, auch immer beherzigt. Aber auch wenn es nicht gut läuft und bis zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Klagen sozusagen, aber das war nun mal ein ziemlicher Bruch, auch in der Karriere oder in dass eben nicht alles wie in einer Perlenschnur läuft. Aber da hat mir einfach das eigene Selbstvertrauen in die eigene Stärke geholfen. Da habe ich jetzt nicht an irgendwelche Türen geklopft und helft mir gerufen, sondern gesagt, jetzt ist Kreativität angesagt. Mhm. Jetzt ist Ideen, Einfallsreichtum angefragt, aber nicht sozusagen für Formate, sondern für dich jetzt selbst. Wie kommst du da wieder raus? Natürlich, wie war es dann konkret? Ich habe natürlich Briefe, ich habe Telefonat geführt, und glaube ich, fast die Hälfte aller Künstler hat dann auf die Honorare verzichtet. Ne? Einfach gesagt, okay, das wissen wir, komm, lass stecken. Wenn du wieder große Shows machst, denk an uns, sozusagen. Also insofern hat mir dann geholfen, der unerschütterliche Optimismus, der auch dann greifen muss, wenn es einem schlecht geht. Und diesen Optimismus, das ist ja eine Gabe, das kann man auch nicht trainieren. Man kann sie pflegen, kann man den Optimismus, dass sozusagen Schönwetterproduzenten sind viele. Aber es gibt immer diese Brüche. In jedem Lebenslauf wird es diese Brüche geben. Und wer sie noch nicht hatte, der darf froh sein, er wird aber nicht drum herum kommen, behaupte ich. Und dass er auch in diesen Zeit seinen eigenen Lebensmut, seinen eigenen Optimismus, wenn er sich persönlich nichts vorzuwerfen hat, nicht verliert. Und diese Kraft, da ist man stärker, als man vielleicht in der Theorie annimmt.
Hast du Gottschalk dasselbe erzählt, als er nach Wetten, dass Ende dann so seine Sachen gemacht hat?
Ja, wir haben natürlich den Kontakt gehabt miteinander und auch, dass es für ihn war, das mit dem Wetten, dass ja auch von außen rangetragene Break mehr mitgenommen hat ihn, dass das bei der ARD im Vorabend nicht geklappt hat und dass er da ziemlich viel Prügel einstecken musste. Old Man Walking oder sowas ähnlich, was dann alles geschrieben wurde. Das hat ihm mehr zu schaffen gemacht. Aber auch er ist dann eigentlich prinzipiell ein Optimist, nimmt sich das vielleicht ein bisschen noch mehr zu Herzen, auch damals weiß ich. Aber auch da schwamm drüber, das dauert nicht lang und dann schwemmt einfach wieder diese positive Gedankengut bei ihm wie bei mir und das haben wir Optimisten einfach so, dass das auch der Schlamm, auch wenn er noch so tief war und auch so tief war, also dann irgendwann trocknet der aus und man steht drauf. Ja. Man versinkt nicht mehr.
Schönes Bild. Trefft ihr euch manchmal, so ihr ganzen Fernsehlegenden, zusammen zu Zigarre und Whisky und guckt euch alte
Sendungen an? Nein, wir hatten das ja in den aktiven Zeiten getan. Ich bin ein leidenschaftlicher Gesellschaftsspiel-Freak, also nicht Computerspiel, obwohl wir vorhin von der Computergame schon sprachen. Nein, ich setze ganz gerne Heimatstäbchen oder Heimatsteibchen oder wie auch immer und habe etwas in der Hand und ein Spielbrett vor mir. Und da habe ich zu aktiven Zeiten tatsächlich immer wieder zu Gesellschaftsspielen Abenden aufgerufen. Oder ich lebe hier zur Miete, muss man immer sagen, in einem relativ großen Anwesen, wo ich dann an der einen Ecke ein Volleyballfeld aufgebaut habe, da ein Badmintonfeld, auf der anderen ein Dartscheibe. Dann mache ich die Dressler-Olympics sozusagen, wo es auch schöne Aufnahmen gibt von Günther beispielsweise, wie er an diesen Dressler-Olympics teilnimmt.
Alle Shows, die du nicht ins Fernsehen gebracht hast, finden in deinem Garten statt.
Heimischen Garten. Genau. So, diese Zeit ist leider ein bisschen rum, weil wir natürlich sehr auseinander wohnen. Ich bin am Ammersee geblieben, mehr oder weniger. Günther ist in Potsdam und Thomas jetzt in Baden-Baden. Ja, das bleibt dann irgendwo aus. Vielleicht auch gerade, weil man online-mäßig miteinander ja noch in Kontakt ist. Und wer weiß, ob das trotzdem irgendwann mal eine große Reunion vielleicht gibt in Dresslersgarten.
Interessant, finde ich gut, ja. Du machst ja so unglaublich viel. Es ist ja nicht nur Fernsehen, jetzt haben wir ganz viel über Fernsehen gesprochen, aber ja. Bei dir, neben dir hängt Zärtliche Chaoten 2, ja, du hast Filme gemacht, du hast Events ja orchestriert, wenn man das so sagen darf, und bist dann auch noch Dozent und dann auch noch Berater und dann auch noch, hast du irgendwann die Orientierung verloren oder
ich hatte aber genug
Spaß daran, viele Sachen zu machen?
Ja, das ist die Leidenschaft an der Kreativität, das ist die kreative Gestaltungslust, die auch nicht aufhört. Auch mir sagt man immer, Dressler, du hast doch deine Erfolge gehabt, lass es sein. So, wie ist dem Thomas auch immer begegnet, warum modellierst du denn noch? Weil der, die diese Frage steht, versteht nicht, dass es eine Gestaltungslust gibt. Ja. Und die mit der ist auch kein Maler zufrieden, der dann sagt, ich hänge jetzt den Pinsel an die Nadel. Sozusagen. Nein, die Gestaltungslust ist größer und hat gar nichts mit einem Erfolgsdruck oder Erfolg haben wollen. Das ist einfach die Gestaltungslust. Und die ist bei mir von Anfang an so ungebrochen gewesen, dass ich immer wieder Mana hatte. Wirklich Mana, Dressler, du verzettelst dich. Du machst hier Shows, dann machst du Filme, dann machst du Events. Das könnte doch gleich den Eindruck haben, du machst alles, aber nichts richtig. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Will ich auch gar nicht drüber nachdenken. Es macht mir einfach einen Spaß. Und so mache ich letztes Jahr die Einführung des neuen 911er für Porsche, eine große Autoshow. Dann mache ich einen großen Spielfilm, ob es ein Chaoten oder ein anderer ist, eine Fernsehserie, auch Schloss am Wörthersee. Ich lasse da ja auch nichts aus.
Sozusagen. Dressler macht alles.
Und da hebe ich immer den Finger, sozusagen, wenn es irgendwas zu gestalten gibt. Und diese Gestaltungslust, die hoffe ich mir noch lange zu erhalten.
Es klingt auf jeden Fall in keiner Millisekunde so, wie wenn sie dir entschwinden würde.
Nein, das lasse ich auch nicht zu.
Und ich muss auch zugeben, es motiviert mich gerade sehr, wenn du das so erzählst, weil ich bin da auch immer recht oft damit konfrontiert, dass Leute sagen, Tobi, du verzettelst dich, du machst ja viel zu viel. Und hier und jetzt bist du auch noch plötzlich das und jetzt mach doch wenigstens mal eine Sache. Und ich denke,
ja, typisch. Nein, lass mich da
gleichzeitig nicht, Musik
lass machen. Lass dich auch ein Gleis bringen, was du
Ja, deswegen, du bist ein toller Mentor für mich jetzt in dieser Situation, in dem, das finde ich gut. Danke für diesen Beweis, dass alles geht.
Ja, weil, also ob alles funktioniert, ist immer noch offen. Aber anpacken sollte man es. Und keine Angst vor Niederlagen, keine Angst, dass etwas nicht funktioniert. Das ist unser Lebenslauf. Nicht alles muss funktionieren. Das ist völlig normal.
Wir hatten es vorhin über junge Leute im Fernsehen, die ja da so gar nicht erst hinkommen. Gibt es aus deiner Sicht Möglichkeiten, wie man das noch schaffen kann? Oder ist das ganze Ding einfach tot und
ja, das würde ich jetzt sagen. Vergesst es. Das ist auch mein Naturell, dass ich sage, da vergesst es.
Wir machen jetzt Gottschalk, bis er wirklich nicht mehr spricht. Nein. Und oder gibt es doch noch einen Weg?
Doch, natürlich. Er wird ja auch genutzt. Das heißt, YouTube und andere sozialen Kanäle, Instagram, sind ja, das haben wir ja noch gar nicht so lange, wo man keinen Auftrag für braucht, wo jeder produzieren, jeder kann heute produzieren und senden. Das ist doch großartig. Das ist doch, du brauchst keine Schafsnase in irgendwelchen Senderverantwortlichen, die dir sagt, das machen wir jetzt. Du kannst es machen. Du brauchst keinen Auftraggeber. Und das nutzen ja viele. Und das nutzen viele. Klar kommt es jetzt irgendwann zurück auf den Senderverantwortlichen oder meinetwegen aus den Streaming-Kanälen, dass dort zugeschaut wird. Was passiert eigentlich da am sogenannten Second Screen? Was passiert da? Also ich verfolge das sehr fleißig und ich glaube da auch Menschen, junge Menschen zu erkennen, die ein großes Potenzial haben, nicht nur, obwohl ich das gar nicht geringschätzen will auf YouTube, ich nutze es ja auch, aber über YouTube hinaus eine weitere Verbreitung zu sehen. Also da glaube ich, gibt es sehr viele, viele Möglichkeiten und die sollte jeder nutzen, der sich dazu berufen fühlt. Und dann jetzt vielleicht aber auch nicht dann denke, ich habe jetzt sozusagen, jetzt verliere ich die Geduld, die darf natürlich keiner verlieren. Ja. Und insofern finde ich, dass dieses Medium hilft, was früher nicht der Fall war. Ja. Klar, es bleibt immer noch bei allem, was wir sagen über Streamingdienste, über Second Screen, das lineare Fernsehen gilt immer noch als das meistgesehenste Medium. Ist einfach so auch nachweisbar. Und dort aufzutreten mit eigenen Formaten sollte auch immer noch das Ziel sein. Und ich, meinen Teil, werde ich dazu beitragen, dass ich mir das aufmerksam verfolge und auch Vorschläge mache. Dass ich sage, pass auf, lieber Programmdöger XY, schau dir den mal an, hier ist der Link, schau dir den mal an. Das hoffe ich von anderen auch, die dieses Medium verfolgen. Die Geduld ist eine andere Sache, sich jemand zu entwickeln. Dazu zählen aber auch die begleitenden Medien, wie Presse und Ähnliches, die dann schnell auch das Fallbeil über jemanden fallen, wenn etwas nicht gleich funktioniert. Aber ich finde, die Chance zu senden, sich ins On zu bringen, ohne Auftrag, das ist super. Und das sollte jeder nutzen.
Ich erinnere mich da gerade noch an meine Kindheitssituation. Und Gottschalk ist mit halt einem seiner schönen Anzüge die Treppe runtergelaufen. Und für mich war in diesem Moment klar, one day, eines Tages bin ich derjenige, der diese Treppe runterläuft. Und das war immer, Gottschalk war immer der Antrieb, warum es dann so viele Jahre Radio...
Ja, braucht auch solche, das ist ja in der Kunst allgemein so. Egal ob Malerei, in einem Schauspiel, im Showbereich, aber auch beim Gesang, auch in der Pop, in der Rockmusik, auch in der Klassik. Man orientiert sich genau genommen erstmal an Vorbilder. Man versucht sogar am Anfang, denen auch in irgendeiner Form nahe zu kommen mit dem, was man tut.
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Nein, aber völlig legitim. Das heißt, indem man lässt sich inspirieren, man lässt sich auch beeinflussen und findet dann zu seinem eigenen Stil. Der kommt über kurz oder lang sowieso, der eigene Stil. Aber sich inspiriert zu fühlen von Vorbildern, das ist völlig richtig. Und würde ich auch jedem raten und irgendwann den eigenen Stil finden und darauf hoffen, dass irgendwann das Telefon klickt.
Oder Holm Dressler plötzlich vor der
Tür steht. Ja, genau. Da muss Hollywood an so einen Dressler. Ja, genau.
Der letzte Satz an die Community. Was möchtest du Menschen mitgeben, was für dich ganz essentiell ist?
Da wiederhole ich mich jetzt. Also
was darfst du?
An die eigene Stärke glauben, den Optimismus herauszugraben, wenn man ihn hat. Prima, wenn ihr irgendwo etwas verschüttet sein sollte, durch was auch immer, lasst das nicht zu. An die eigene Stärke glauben, nicht zu viel nach links und rechts zu hören, wie mache ich es richtig, sich auch nicht nach allen Seiten verbeugen zu wollen, sondern den eigenen Stil finden und einfach machen. Machen und sich nicht auch beirren lassen und auch nicht zu ungeduldig werden, gerade wenn man jung ist, sozusagen. Da erinnere ich wieder meine 4 Jahre. Gut, das sagt man, es waren ja nur 4 Jahre. Aber ich habe schon nach dem ersten Jahr
kein Bock mehr gehabt.
Die Krise gekriegt und sollten noch 3 Magere bekommen. Also insofern. Aber am Ende, so what, hat's gelohnt, hat sich das Warten gelohnt.
Das war, ihr Lieben, Holm Dressler, eine... darf ich sagen, Legende oder ist das blöd für dich?
Nein, blöd für mich gar nicht. Da bin ich völlig schmerzfrei. Ja, alles okay. Also es läppert sich ja was zusammen. Wenn ich jetzt meine erste Kabelhilfe nehme, das war 72. Und in 2 Jahren haben wir 2022. Da feiere ich einfach 50 Jahre Fernsehen.
Ja, bitte in deinem Garten.
Jawohl.
Also, dann darf ich ja guten Gewissens sagen, das war Legende Holm Dressler und es hat ganz, ganz großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir, auch du wieder, prima, war ein super Gesprächspartner.
Tolle Zusammenkunft. Ich
wurde wirklich sehr gefreut, bei dir zu sein. Ja.
Es ist funkelt in meinen Augen und ich erinnere mich an alle Kindheitsträume, die ich hatte in Verbindung mit dem goldenen Fernsehen und vielen Dank dafür, lieber Holm.
Alles klar, macht's gut, bis bald. Ja, genau.